Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Und wieder gerät eine Schweizer Grossbank ins Visier ausländischer Steuerfahnder.
Es gab auf der Steuer-CD Hinweise, dass Mitarbeiter der Credit Suisse dazu möglicherweise Hilfe geleistet haben. Das war für uns Anlass, diese Durchsuchung durchzuführen.
Was kommt noch alles zu auf die CS in Deutschland? Dann, was kommt noch alles zu auf BP?
Wenn am Schluss das Ganze 20 Milliarden kostet, ja, dann hat BP die liquiden Mittel. Wenn es am Schluss eine Rechnung wird von 100 Milliarden, dann dürfte es weitere Einschnitte geben bei BP.
Könnte der Ölkonzern überhaupt untergehen? Und schließlich junge Unternehmen mit jungen Ideen.
Wenn etwas nicht genau in meiner Expertise liegt, da frage ich besser jemand anderen, der das besser weiß als ich. Der kann das viel einfacher lösen, das macht ihm sogar noch Spaß. Und da zahle ich gerne was dafür, dass jemand für mich ein Problem löst.
Teil 2 unserer Sommerserie über Innovation und Erfindungsgeist in der Schweiz. Das ist Trend. Am Mikrofon Martin Stucki. Der Vorwurf ist happig. Beihilfe zur Steuerhinterziehung in über 1000 Fällen. Aus diesem Grund haben in den letzten Tagen 150 Polizisten, Staatsanwälte, Buchhalter und Steuerfahnder sämtliche 13 Filialen der Credit Suisse in Deutschland durchsucht. Drohen jetzt der CS in Deutschland die gleichen Probleme wie der UBS in Amerika? Klaus Bonanomi.
2,5 Millionen Euro zahlten die Bundesregierung in Berlin und das Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen für eine CD mit Kundendaten. Eine Investition, die sich für die deutschen Finanzbehörden lohnen dürfte. Denn auf der CD fand man nicht nur Angaben über mutmaßliche Steuerhinterzieher. Der Düsseldorfer Staatsanwalt Johannes Mocken sagte uns am Mittwoch:
Es gab auf der Steuer-CD Hinweise, dass Mitarbeiter der Credit Suisse dazu möglicherweise Hilfe geleistet haben. Das war für uns Anlass, diese Durchsuchung durchzuführen.
Nicht nur gegen Kunden also, sondern auch gegen Mitarbeiter der Bank gingen die Behörden vor. Ähnlich wie bereits zuvor gegen UBS-Kundenberater in den USA, wie der Luzerner Professor für Wirtschaftsrecht Franco Taisch sagt.
Es ist ein sehr ernstzunehmender Schritt. Von einer neuen Dimension würde ich nicht sprechen, weil wir auch in USA neben dem Vorgehen gegen Kunden auch das Vorgehen gegen Mitarbeiter der Bank hatten. Einer der leitenden Mitarbeiter war ja mindestens in Hausarrest in den Staaten.
Sagt Rechtsexperte Taisch, der selber lange Zeit auch in der Geschäftsleitung der Bankgruppe Julius Baer saß. Nach den fantasievollen, aber illegalen Aktivitäten von UBS-Kundenberatern in den USA kommt nun also die Credit Suisse in Deutschland unter Druck. Kann das für die CS gefährlich werden?
Gefährlich, ja, für die CS. Wir haben bei der UBS gesehen, was solche Verfahren auslösen können bei Kunden, am Markt, mit Blick auf den Börsenkurs und wie schwierig das ist, das Vertrauen hier wieder zurückzuholen.
Nicht überrascht über das Vorgehen der Staatsanwälte zeigt sich Dieter Ondrazek, der Chef der Gewerkschaft der deutschen Steuerfahnder.
Ich habe dieses erwartet. Das ist die logische Folge von Ermittlungen. Wenn man kompakte Unterlagen angeliefert bekommt, wie es aus der CD sichtbar war, dann kommt man als Fahnder zu einem Bild, wo sich abzeichnet, dass da wohl organisiert Hilfe der Bank geleistet worden ist. Und dann ist der nächste Schritt, strafrechtlich im Verfahren das auch zu belegen und zu beweisen.
Was darf denn der Bankberater und was nicht? Ondrazek erklärt es so.
Wenn man bei dem Beratungsgespräch dem Bankmitarbeiter sagt, ich will hier besondere Diskretion, ich brauche hier besondere Wege, weil das Schwarzgeld ist, das eben ursprünglich versteuert ist. Der Bankmitarbeiter dürfte dann in diesem Fall nicht beraten, wie man das elegant und getarnt in die Schweiz bekommt. Er müsste darauf hinweisen, dass das natürlich Steuerhinterziehung ist. Er kann eine Geldanlage organisieren, aber er kann nichts dazu beitragen, zu verschleiern und zu verheimlichen und zu verstecken.
Wie gesagt, noch handelt es sich erst um einen Verdacht. Noch ist nicht bewiesen, dass tatsächlich CS-Bankberater in Deutschland Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet haben. Zuerst müssen nun die beiden Bankfilialen aufgefundenen Daten analysiert werden. Daraufhin kommt es gegebenenfalls zu Strafverfahren gegen allfällige fehlbare Bankangestellte. Doch auch der Luzerner Wirtschaftsrechtler Taisch glaubt, dass da noch einiges auf die CS und auf andere Banken zukommen könnte.
Ich gehe sogar davon aus, dass auf diesen CDs auch noch Hinweise auf andere schweizerische und allenfalls ausländische Banken da sind. Es ist wohl geschickt, wenn man jetzt eben diese Drohkulisse in den Vordergrund stellt, dass man hier eine Bank nach der anderen angeht, dann kann man das ein bisschen perpetuieren.
Oder anders gesagt, möglichst viele Steuerhinterzieher dazu bringen, sich selbst anzuzeigen.
Das scheint mir schon der primäre Fokus zu sein der deutschen Behörden, auch mit Blick auf die Anzahl der Niederlassungen, die Medienpräsenz und so weiter, hier in erster Linie den deutschen Bürger einfach extrem zu verunsichern. Das ist Copy-Paste, was die USA gemacht haben.
Nach dem Kauf der CD wurden allein bis Ende März in Deutschland 12.000 Selbstanzeigen eingereicht. In 1.100 Fällen wurden aufgrund der CD Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Klaus Bonanomi.
Trend aktuell.
Vom ölverseuchten Golf von Mexiko sind am Freitag gute Nachrichten gekommen. Erstmals ist es gelungen, den Ölfluss aus dem Bohrloch am Meeresgrund zu stoppen. Zumindest vorübergehend, denn ob und wie lange die Abdeckkappe halten würde, war zunächst völlig offen. Völlig offen ist auch, was die Katastrophe den BP-Konzern am Schluss kosten wird. Astronomisch hoch wird die Rechnung auf jeden Fall sein und deshalb wird auch über die Zukunft des Ölkonzerns spekuliert. Könnte BP überhaupt pleite gehen? Oder wäre das Unternehmen too big to fail so wichtig für die Energieversorgung, dass der britische Staat als Retter eingreifen müsste? Thomas Oberer.
Die Börse reagierte sofort. Kaum hatte sich die Meldung verbreitet, BP habe es geschafft, das Bohrloch abzudichten, machte die BP-Aktie einen Freudensprung. Trotzdem, seit dem Unfall hat das Unternehmen BP fast 40% an Wert verloren. Zeitweise war BP sogar weniger als die Hälfte wert wie vor dem Unfall. Doch auch wenn BP jetzt Optimismus verbreitet, die Anleger sind noch nicht überzeugt, dass der Ölkonzern gerettet ist. Noch immer ist unklar, ob BP die folgende Katastrophe finanziell stemmen kann. Eine Pleite von BP hätte aber wohl kaum ähnliche Folgen wie ein Bankenzusammenbruch in der Finanzkrise der letzten Jahre, glaubt Steffen Buchholdt vom unabhängigen Analyseunternehmen Energy Comment.
BP sind nicht die Lehman Brothers der Ölindustrie. Der Unterschied liegt darin, dass die gegenseitige Abhängigkeit nicht so groß ist. Im Bankengewerbe war es so, dass eine Krise bei einer großen Bank automatisch zu einer Krise bei den anderen Banken führen musste. In der Ölindustrie ist es umgekehrt. Eine Krise bei BP würde eher die Geschäftschancen der anderen Unternehmen verbessern.
Kommt dazu, sagt Buchholdt, dass eine Pleite von BP nicht wie in der Finanzkrise auf einen Schlag das ganze System lahmlegen würde.
Es wäre ein Zusammenbruch im Zeitlupentempo. Das heißt, die produzierenden Felder, die Raffinerien, die Distributionsanlagen würden dann Schritt für Schritt in den Besitz von anderen Ölkonzernen übergehen, die sehr finanzstark sind, also problemlos diese Akquisition machen könnten. Insofern wäre es eine Änderung der Eigentumsstruktur, aber keine Veränderung des Systems.
Das heißt, BP ist nicht too big to fail. Für Großbritannien ist BP zwar ein wichtiger Steuerzahler, aber für das Land überlebenswichtig ist die Firma nicht. Von der BP-Schwäche profitieren könnten die finanzstarken Konkurrenten. Ein vollständiger Kauf wäre aber so teuer, dass Erdölexperte Buchholdt eine solche Mega-Übernahme von BP als wenig wahrscheinlich ansieht.
Bisher hat keine Firma konkret gesagt, dass sie interessiert wäre. Es gibt nur vage Äußerungen und es kommen auch nur wenige Firmen in Frage. Das wäre ExxonMobil, die das vielleicht stemmen könnte. Es wäre PetroChina. Aber dann wird es langsam schon schwierig. Da wäre eher vorstellbar, dass andere große Firmen vielleicht Teile von BP übernehmen könnten.
Dieser Teilausverkauf ist auch schon im Gang. BP will in den kommenden 12 Monaten kleinere Unternehmensteile wie Pipeline-Netze, Rohölspeicher oder Bohrrechte verkaufen, um seine Kassen zu füllen. Die richtige Strategie für BP, um überleben zu können, glaubt André Frick, Rohstoffexperte bei der Credit Suisse. Denn die große Unbekannte sei im Moment immer noch, wie viel die Ölkatastrophe schlussendlich kosten werde.
Wenn am Schluss das Ganze 20 Milliarden kostet, ja, dann hat BP die liquiden Mittel und kann das relativ schnell zurückzahlen. Wenn es am Schluss eine Rechnung wird von 100 Milliarden, dann dürfte es weitere Einschnitte geben bei BP.
Finanziell kann BP nach dem heutigen Stand der Dinge die Ölkatastrophe wohl meistern, glaubt auch Steffen Buchholdt von der Beratungsfirma Energy Comment. Entscheidender sei, wie stark BP in nächster Zeit noch unter Druck komme.
Die Probleme liegen eher im politischen Bereich. Also wie geht es weiter mit BP in den USA? Bekommt BP Auflagen? Und solche Fragen sind eigentlich eher jetzt entscheidend für die Zukunft der Firma.
Auch wenn es mit der neuen Abdeckung über dem Bohrloch etwas besser aussieht, die Lehre für die ganze Branche heißt, ein Unfall genügt und das eigentlich so lukrative Geschäft mit dem Öl wird zum Überlebenskampf für die Firmen.
Thomas Oberer.
Trend. Thema.
Innovative Unternehmen haben die Nase vorn und sie bringen die Wirtschaft voran. Was Unternehmen tun, um wegweisende Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und wie Innovationen die Welt verändern, ist Thema der Trend-Sommerserie. Heute geht es um zwei junge Unternehmen mit jungen Unternehmern und jungen Ideen. Sie entwickeln keine neuen Produkte oder moderne Maschinen, sondern bieten innovative Dienstleistungen und Services an. Dahinter stecken einfache Ideen, aber eben innovative Ideen. Wie zum Beispiel bei StarMind in Zürich-Oerlikon. Dort dreht sich alles um den Austausch von Wissen. Susanne Giger hat die Firma besucht.
Ein langer Gang im Labor für künstliche Intelligenz der Universität Zürich. Bei einem flüchtigen Blick in die Zimmer entdeckt man zwar verschiedene Roboter in Menschenformat oder in der Ecke sitzt eine Frau, sie sieht wie echt aus, bewegt sich aber nur per Knopfdruck. Doch damit hat der heute 32-jährige studierte Hirnforscher Pascal Kaufmann nichts mehr zu tun. Er sitzt vor einem Computer und hat seine simple Idee zu seinem Geschäft gemacht. Eine Idee, die den Ursprung in den USA hat.
Ich war damals als Forscher dort auf einem Austausch und meine Aufgabe war, ein Hirn, ein lebendiges, mit einer Maschine zu verbinden, mit einem Roboter. Und meine Aufgabe war, die richtigen Stimulationsparameter zu finden und auch das zu programmieren. Und ich, Biologie, ETH, Hirnforschung, bin kein guter Programmierer, ich verstehe nicht viel von Physik.
Statt lange Bücher zu lesen, sagte sich Pascal Kaufmann.
Wenn etwas nicht genau in meiner Expertise liegt, dann sage ich, da frage ich besser jemand anderen, der das besser weiß als ich. Der kann das viel einfacher lösen, das macht ihm sogar noch Spaß. Und da zahle ich gerne was dafür, dass jemand für mich ein Problem löst.
Solche Experten zu finden, an Wissen zu kommen und das möglichst rasch, dies wollte auch anderen ermöglichen. Zurück in der Schweiz wollte er auf dem Internet ein Netzwerk mit den besten Talenten der Welt lancieren. Er zwängelte an der ETH, bis ihm diese 30.000 Franken gab. Als Schenkung.
Mit diesen paar tausend Franken, die wir bekamen, haben wir dann die erste Version programmiert. Zusammen mit Kollegen haben wir das gemacht. Das war sehr unprofessionell, das lief dann auch nicht besonders gut. Und irgendwann hat dann Mark von Tobel, er hat sich dann gemeldet via diesen Prototyp auf StarMind.
Dieser Mark von Tobel sitzt heute neben ihm und lacht. Er war damals, das war 2006, noch Informatikstudent und entdeckte diese Internetseite. Leute stellten diverse Fragen und warteten auf Lösungsvorschläge. Dafür zahlten sie auch etwas und der Preis stieg von Tag zu Tag.
Ich ging auf diese erste Alpha-Version von der Seite und fand da wirklich Fragen, die mich interessierten. Die wichtigste Frage damals war, how to boost StarMind? Wie kann man StarMind weiterbringen? Ich habe mir viele Gedanken gemacht und habe dann diese Frage beantwortet und 50 Euro dafür gekriegt.
Und heute führt er zusammen mit Pascal Kaufmann das Jungunternehmen. Inzwischen ist die Seite professionalisiert. Begrüßt wird der Benutzer mit dem Abbild eines goldenen Hirns und dem Slogan: Benötigst du Know-how, suchst du Antworten oder die Lösung eines Problems? Lass StarMind-Talente Lösungen suchen für deine Probleme. Pascal Kaufmann zeigt am Computer.
Was man jetzt sieht auf StarMind.com, man kann hier scrollen, man kann hier Fragen sich suchen. Zum Beispiel kann man sagen, ich interessiere mich jetzt für die Alltagsfragen. Und dann kommen eben auch Fragen wie zum Beispiel eine Hochzeitslocation ist gesucht. Man klickt also auf diesen Link Alltagsfragen und sieht dann diese 30, 40 Fragen, die zu diesem Themengebiet gehören. Und dann kann ich sagen, ah, diese Hochzeitslocation-Frage interessiert mich. Ah, da verdiene ich auch 15 Euro, wenn ich jetzt da dieser Person dieses Restaurant oder diese Location nenne. Das mache ich doch gerade.
Aber es gibt auch Fragen zu Spitzenforschung und im Bereich Business, zum Beispiel.
2010 hat die UBS Zürich für 5'000 Schweizer Franken, also eine eher hohe Prämie für StarMind, ein Problem ausgeschrieben, wie kann man die Online-Trades besser machen, wie kann man mehr Umsatz generieren für die UBS. Wir haben dann tatsächlich einige Lösungen auch dann der UBS weiterleiten können und einer, ein Starmind Goldbrain, das ist einer, der sehr erfolgreich ist bei Starmind, hat dann auch gewonnen, diese Prämie. Und die Lösung war sehr simpel. So wie Amazon das macht, wenn sie ein Buch kaufen, sagt die Amazon jeweils, übrigens die, die das gekauft haben, haben auch das andere Buch gekauft. Auf Rubes kann man das vielleicht ähnlich machen. Wenn jemand einen Online-Trade macht, kommt vielleicht ein Tipp, der in Gold gehandelt hat, hat übrigens auch noch Silber gekauft am nächsten Tag und hat diese Performance gemacht. Und das war ein Starmind, Amancio Busa, der hat dieses Konzept der UBS weitergeleitet. Amancio kennt man nun, der muss sich jetzt also nicht mehr bewerben bei der UBS.
Unternehmen nutzen Starmind also auch zur Personalrekrutierung. Wichtig für Starmind ist aber, die besten Talente weltweit zu finden. Dafür haben sie Kooperationen mit verschiedensten Universitäten weltweit und mit IQ-Clubs. Wichtig sei aber auch, dass die Leistungen stimmen. Starmind hat zurzeit etwa 17 Leute weltweit, die im Nebenjob neue Benutzer prüfen und sie sind damit an den Umsätzen beteiligt. Damit nicht zu viel Personalkosten anfallen, hat Marc von Tobel ein algorithmisches Programm entwickelt.
Sieht eigentlich sehr einfach aus. Eine Frage stellen und im Hintergrund läuft irgendetwas ab. Aber im Hintergrund ist ein Netz, das lebt, das jederzeit die Antworten der User analysiert und schaut, was sind eigentlich die Experten-Themen eines Benutzers. Und dieses Netzwerk, das lernt, aber es verlernt auch wieder. Also wenn jemand lange nicht aktiv ist, dann ist er nicht mehr so interessant für Starmind. Und in diesem Moment, wenn eine neue Frage gestellt wird, können wir brandaktuell sagen, das und das und das sind die besten Personen, um dieses Problem weiterzuleiten. Das ist eigentlich abgeschaut von der Natur, von der Hirnforschung, dass eigentlich ein Hirn jederzeit lernt und verlernt, was sind die aktiven Regionen. Und genau gleich läuft es mit den Themen und den Benutzern auf Starmind.
Das System auf dem Papier abgebildet sieht aus wie eine Landkarte. Die Benutzer sind erfasst als kleine Punkte, zum Teil mit Foto. Je nachdem sind die Punkte in der blauen Ecke, dort geht es um Mathematisches, oder im gelben Bereich, dort geht es um Soziales und Philosophisches und so weiter. Noch verdienen die beiden nicht viel. Sie leben von den Umsätzen und vom Geld von den Investoren. Schließlich hoffen sie aber auf ihre Aktien, dass diese mal viel wert werden. Hat Marc von Tobel nie daran gedacht, bei einer Bank zu arbeiten mit mehr Lohn?
Diesen Moment hat es bei mir noch nicht gegeben. Ich habe auch schon Angebote bekommen, also von größeren Informatikfirmen. Mich reizt dieser Gedanke, dass ich in 10 Jahren sagen kann, ich stelle andere Personen ein und nicht, ich bin dann immer noch an derselben Situation mit ein bisschen besseren Lohn.
Starmind, ein Beispiel für eine neue Unternehmergeneration mit neuen Ideen. Unser zweites Jungunternehmen ist in einem alten Fabrikgebäude im Industriegebiet Zürich-West einquartiert. WASP heißt die Firma und sie baut auf die Idee, dass Bilder mehr sagen als Worte oder PowerPoint-Grafiken. Gerade auch bei komplexen Problemstellungen. Nochmals Susanne Gieger.
In einem einfachen, länglichen Raum arbeiten rund ein Dutzend junge Leute, ruhig und konzentriert, an den Computern. Zu hören ist höchstens der Lärm der riesigen Baustelle Zürich-West. Bücher, Poster, Zeichnungen liegen auf den Tischen. Wie alles begann, das war vor 8 Jahren. Remo Burkhardt und Michael Mayer schlossen ihr Architekturstudium ab. Häuser bauen, das wollten sie aber nicht. Remo Burkhardt begründet.
In der Architektur hat uns immer der erste 10% am meisten Spaß gemacht und die restlichen 90% nicht.
Die ersten 10%, das war Konzepte und Räume visualisieren. Michael Mayer staunt selber, als er erzählt, wie jung und unerfahren sie sich damals zusammensetzten.
Eine Woche nach Studienabschluss. Ja, eine Woche Ferien und dann kam eine Frage von Remo, ob ich Lust hätte auf ein gemeinsames Projekt.
Sie suchten noch in jener einen Woche nach einer guten Idee. Und diese sei schließlich nicht Resultat einer Bierrunde, sondern vielmehr einer knallharten Analyse.
Und zwar haben wir analysiert, was wir gut können, und das ist das Visualisieren. Und dann haben wir analysiert, dass es sehr viele Architekten gibt und wir besser im Visualisieren als Bauen sind. Und so haben wir über 2 Nächte diese Idee geboren.
In diesen Nächten suchten sie Möglichkeiten, ihr Talent anzuwenden. Auf die Sprünge half ihnen die Erfahrung aus ihren Nebenjobs bei Unternehmen wie IBM oder Credit Suisse. Sie ärgerten sich dort nämlich über die immer gleichen und langweiligen Präsentationen.
Wir haben immer wieder PowerPoint-Präsentationen, die sind 100 Seiten lang und niemand versteht, um was es geht. Und wir reduzieren die auf 10 Seiten. bringen 5 gute Bilder, die in Erinnerung bleiben, und reduzieren die 100 Seiten auf 10 Seiten.
Die Devise: vereinfachen und mit dem Handwerk der Architekten attraktiv machen.
Pläne, Skizzen, Handzeichnungen, Ideen, 3D-Modelle, virtuelle Rundgänge durch Gebäude, Filme, all diese visuellen Mittel können wir als Architekten umsetzen, und das wollten wir tun für die Wirtschaft.
Und es musste schnell gehen. Die damals 25-Jährigen waren unter finanziellem Druck. Sie begannen mit je 500 Franken und sind heute noch darüber erstaunt.
Wirklich nichts, ja.
Die nächste Miete.
Ja. Und deshalb hatten wir gar keine andere Wahl, als sofort ein Projekt zu kriegen, dass wir einfach ganz banal das Butterbrot uns leisten können. Ja, es war wirklich so.
Den Zwieback.
Und Großunternehmen bissen an. Die zwei Architekten fassten 100-seitige Berichte zusammen auf eine Seite mit schönen Kästli, einfachen Figuren und dreidimensionalen Abbildungen. Für ein Biologielehrbuch visualisieren sie medizinische Vorgänge und anatomische Zusammenhänge. Statt dass ein Chef seiner Geschäftsleitung die Risiken auf einer statischen Textfolie präsentiert und es schwierig ist, darüber zu diskutieren, entwickelte Remo Burkhardt ein bewegliches Tool, das man am klassischen Computer nutzen kann.
Mit unserem visuellen Ansatz haben wir die Risiken als Eisberge abgebildet. Und ich kann jetzt in einem Koordinatensystem, zum Beispiel wie hier im Bild, 10 Risiko-Eisberge verschieben. Ich kann diesen Eisberg nach Norden schieben, das heißt, die Wichtigkeit ist größer. Oder in den Süden, die Wichtigkeit ist weniger groß. Oder nach rechts, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt, ist größer. Oder nach links, weniger groß. Und so entwickle ich für alle Risiken eine Positionierung, die in der Gruppe besprochen werden kann.
Und diese Eisberge sind unterschiedlich groß?
Die sind alle unterschiedlich groß. Je nach Wichtigkeit des Risikos haben die eine große oder kleine Form.
WASP, die Abkürzung von Visual Approaches to Solving Problems. Eine Firmenbezeichnung, die auch unter Zeitdruck entstand. WASP wuchs aber sehr schnell. Das Geheimnis war:
keine Fixkosten, und deshalb konnte jeder Franken sofort wieder reinvestiert werden und hat sich ja zum Wachstum beigetragen. Das dann auch ein bisschen zu schnell ging zuerst, das hat sich aber unterdessen auch konsolidiert.
Was heißt das konkret?
Ja, wir waren zwischenzeitlich 15 Festangestellte. Und unterdessen sind wir 7 Festangestellte und Freelancer, und das funktioniert prima.
15, das sei einfach zu viel gewesen, sagt Michael Mayer. Das merkten sie, als die Konzerne 2007 wegen der Finanzkrise die Budgets kürzten. Zudem seien sie zu viel Manager gewesen, was ihnen nicht gefiel. Dafür expandieren sie nun nach Singapur. Remo Burkhardt ist dafür verantwortlich.
Der Grund für das ist, weil viele Banken uns gefragt haben, könnt ihr das gleiche Produkt auch in Asien, sprich in Singapur, für uns umsetzen. Und nach dem 10. Mal haben wir Ja gesagt und das mal versucht.
Und wo steht ihr da?
Also wir bauen das sehr systematisch auf und mit sehr viel Schweizer Angst, dass wir wirklich da sachte, nur mit fixen Verträgen die Projekte machen. Momentan ist es eine Firma, die dort ist, und immer wieder finden Anfragen statt, und wenn ein Projekt über 100.000 ist, dann bringen wir die Mitarbeiter dorthin.
Schon gab es Käufer, die an WASP interessiert waren. Doch daran denken die Jungen nicht. Zu sehr lieben sie ihre Arbeit. Wissen visualisieren, eigentlich eine simple Idee. Worauf die Gesellschaft inzwischen aber reagiere, beobachtet Remo Burkhardt.
Die ersten 3 Jahre hat niemand an uns geglaubt und wir haben das einfach weitergemacht. Und jetzt kommen alle unterschiedlichsten Firmen, von eben Versicherern zu Banken, die glauben, ja doch, jetzt langsam haben wir den Bedarf, wir müssen das visualisieren, PowerPoint funktioniert nicht mehr, niemand liest mehr die Texte und E-Mails, niemand hat mehr Zeit, alles ändert sich ständig, nichts mehr ist konstant, und so ein Bild, einfach ein Poster, das einem die Übersicht gibt, wird plötzlich so zum Rettungsanker für viele.
Sein Geschäftspartner Michael Mayer fügt hinzu:
für uns eine Bestätigung ist auch, dass es Einzug in Lehre und Forschung gefunden hat, beispielsweise an der Universität St. Gallen und Lugano, wo auch die Wissensvisualisierung explizit zum Thema geworden ist.
Wissensvisualisierung ist neu ein wissenschaftlicher Begriff, und darauf sind die zwei 34-Jährigen besonders stolz.
Junge Firmen mit jungen Ideen. Für den zweiten Teil unserer sechsteiligen Sommerserie war Susanne Gieger verantwortlich. Nächste Woche geht es um Innovationen in der Lebensmittelindustrie. Auch wir bleiben innovativ. Danke fürs Zuhören.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.